HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Dass Teenager die Schule schwänzen, kommt leider schon mal vor. Dass seit Monaten aber in ganz Deutschland jeden Freitag immer mehr Schüler und Schülerinnen aller Altersstufen, Studierende, teilweise sogar Eltern, Lehrer, Wissenschaftler vor allen Dingen für eine bessere Klimapolitik ihre Stimme erheben, ist sicherlich mit ihr Verdienst. Die Zeit nennt sie die Influencerin für das Klima. Herzlich willkommen im HR3 Sonntagstalk, Luisa Neubauer.
Hi.
Ist Fridays for Future mittlerweile, könnte ich das so benennen, schon Ihr Beruf?
Das ist auf jeden Fall die Angelegenheit, mit der ich mindestens, wenn nicht sogar mehr, Zeit verbringe wie andere Menschen mit ihrem Beruf.
Ein Vollzeitjob.
Ja.
Kommt irgendwas zu kurz?
Ja, natürlich.
Wonach haben Sie gerade Sehnsucht, von dem Sie denken, ach, das würde ich jetzt wieder machen, aber leider habe ich so viele Termine?
Natürlich ganz, ganz viele Geschichten. Ich habe mein Studium vernachlässigen müssen. Ich verbringe viel zu wenig Zeit mit lieben Menschen aus meinem Leben, verbringe wahrscheinlich auch zu wenig Zeit mit mir selbst. Also alles das, weil man halt Abstriche macht, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich wichtigeren oder dringenderen Aufgaben widmen.
Es hat also einen Preis.
Natürlich.
Und ist es diesen Preis wert?
Absolut.
Denn wenn man jetzt nochmal so auf Ihre Medienvita, würde ich das mal nennen, geht, das können wir ja alle im Netz, dann sind Sie mit Ihren 23 Jahren im Gespräch mit Bundesministern, also klar, Peter Altmaier war natürlich dabei, und wichtigsten Politikern aber auch der Welt, also auch über den deutschen Tellerrand hinweg, Barack Obama und Emmanuel Macron. Hat sich Ihr Blick auf unser Land verändert?
Ja, ich glaube, die Erfahrungen, die ich in dem letzten Jahr sammeln konnte, sammeln musste oder auch sammeln durfte, je nach Betrachtungsweise, verändern schon die Art und Weise, wie man Menschen wahrnimmt, wie man gesellschaftliche Dynamiken erkennt und beurteilt, aber auch wie man Medien und politische Logiken und Dynamiken nochmal ganz anders erlebt. Das hat natürlich ganz viel verändert.
Wenn man Demos anmeldet, ohne zu wissen, wer kommt, wenn man vor Tausenden von Menschen spricht oder eben vor oder mit den Mächtigsten der Politik, sind Sie da eigentlich immer angstfrei?
Nee, ich glaube, für mich geht es bei Angst weniger darum, dass man sie hat, sondern was man daraus macht. Also wohin führt mich diese Angst? Wie ermächtigt einen vielleicht auch Angst? Ich nenne das konstruktive Angst.
Also eher wie so ein Rückenwind?
Ich habe in allererster Linie habe ich wahnsinnige Angst vor der Klimakrise und habe mich dann entschieden, dass ich das nicht stillschweigend ertragen möchte, sondern dass ich was tun möchte. Ich weiß noch, die ersten Demos vor allem, die wir organisiert haben, aber auch jetzt noch ab und zu, wenn da irgendwas anliegt und ich einfach gar keine Ahnung habe, was da kommt und ich aber natürlich das Schlimmste erwarte, dann habe ich nicht direkt Angst, aber habe ich großen Respekt vor der Situation. Und das ist vielleicht aber auch völlig okay.
Was macht das, wenn man nicht weiß, was einen erwartet? Können Sie das beschreiben?
Das ist so ein Pulsieren, eine Anspannung. Man geht dann durch, okay, was wäre das Schlimmste, was an diesem Tag passieren könnte? Was wären die nervigsten Konsequenzen oder so? In der Regel ist es ja aber so, dass das, was dann wirklich negativ wäre, damit rechnet man ja in den wenigsten Fällen. Und alles andere steht dann schon ganz schnell im Schatten. Und das geht dann auch irgendwie.
Fridays for Future treibt Politiker in Diskussionen und ihren Blick in die Gesichter der jungen Generation. Wir reden gleich weiter mit Luisa Neubauer heute an diesem Sonntagmorgen bei HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich müssen wir unbedingt über das reden, was diese Woche in der Politik passiert ist. Thema Klima, okay?
Alles klar.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und vor mir sitzt eine der mächtigsten Frauen unseres Landes. Wenn sie ruft, kommen Tausende auf jeden Fall am Freitag auf die Straße. Luisa Neubauer organisiert Fridays for Future Demos in Deutschland und hat ein Buch geschrieben. Es heißt Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Es gibt Rechtsextreme, es gibt antisemitische Anschläge, es gibt die Frage um die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, es gibt weltweite Hungersnöte, Armut. Warum haben Sie sich entschieden, Ihre Stimme zu erheben für das Thema Klima?
Weil ich angesichts all dieser multiplen Krisen, die wir erleben auf der Welt, festgestellt habe, dass ein Fundament, das es braucht, um all diese anderen Krisen anzugehen, ein ökologisches sein muss oder ist. Und dass, wenn wir die ökologischen Krisen, die wir gerade erleben, in ganz vielen Facetten, wenn wir die nicht nachhaltig angehen, wenn wir nicht da ansetzen, dann ist jeder andere Fortschritt nicht nachhaltig, kann nicht nachhaltig sein. Und dann sind auch die großen Entwicklungen, die man zum Beispiel in Subsahara-Afrika erlebt, die zerfallen angesichts dieser Extremata im Ökologischen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, ich zitiere, wie kann es sein, dass wir wissenschaftliche Gewissheit darüber haben, dass wir seit Jahrzehnten über die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, dass wir auf sie zusteuern, aber statt einzulenken, das Tempo sogar noch erhöhen. Wir wissen, dass es nicht mit Mülltrennung, Biogemüse und Bambuszahnbürsten getan ist, wenn es darum geht, Antworten auf diese, die existenzielle Frage unserer Zeit zu finden. Es ist die existenzielle Frage in Ihren Augen?
Ich glaube, da spielen meine Augen gar nicht so eine große Rolle, sondern in den Augen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieser Welt, die zusammengekommen sind und probiert haben, diesen Kollaps in Worte zu fassen. Und wenn man sich das anguckt, wenn man das ernst nimmt, wie ich Wissenschaft ernst nehmen möchte, dann ja, ist es eine existenzielle Krise, die wir haben, die sich langfristig gar nicht nur mit dem Leben der Menschen beschäftigt, sondern eben auch mit dem Überleben der Menschen.
Jetzt sind Sie ja in vielen Medien auch präsent. Sie erheben Ihre Stimme auf der Straße. Das ist der erste Schlüssel gewesen. Aber es gibt natürlich auch viele Interviews mit Ihnen. Warum haben Sie zusammen mit Alexander Repenning gesagt, komm, wir schreiben zusammen ein Buch?
Die Idee für das Buch entstand schon vor 2 Jahren. Das war weit, bevor jemand von Fridays for Future geträumt hat. Und damals dachten wir, es bräuchte eine Bewegung von Menschen, die aufbegehren. Und wollten daraufhin eine Streitschrift schreiben, die wir Organisiert euch nennen wollten. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie das dann so ist, wenn man dann mal so loslegt, stellt man fest, es gibt ganz viel, worüber man reden kann. Und haben losgelegt und irgendwann habe ich die Geduld verloren und gedacht, nee, Moment, wir müssen erstmal irgendwas machen. Also wir haben das Buch aus einer Motivation herausgeschrieben, nicht länger irgendwie still da zu sitzen. Und dann saßen wir aber doch wieder irgendwie still da und haben halt geschrieben. Und das hat mir dann nicht gereicht.
Und was hat Sie an dieser Stille gestört?
Naja, dass ich das Gefühl hatte, wir schreiben, dass es das braucht, aber machen es dann nicht. Das fühlte sich nicht konsequent an. Und deswegen kam dann ganz viel zueinander und auf ganz vielen verschiedenen spannenden Umwegen bin ich dabei gelandet, dass wir Fridays for Future gestartet haben zusammen. Und auf einmal waren wir da und hatten genau das gemacht, was wir uns davor grob erträumt hatten.
Und es ist das Gegenteil von still.
Es ist das Gegenteil von still. Und dann dachten wir, okay, jetzt brauchen wir eigentlich kein Buch mehr zu schreiben, was Organisiert euch heißt, weil das haben wir ein Stück weit jetzt erstmal gemacht. Jetzt denken wir einen Schritt weiter. Und was kommt danach? Das Ende der Klimakrise.
Ein Happy End wäre das dann tatsächlich. Wenn wir nochmal auf diese Woche schauen, das Klimapaket wurde verabschiedet und es wurde im Bundestag diskutiert, Tempolimit 130. Können wir dann zufrieden sein?
Nee.
Ich glaube, ich weiß die Antwort schon selber.
Nee, können wir nicht.
Jetzt waren Sie nicht still, Sie waren auf der Straße, Sie haben so viele motiviert und das Paketchen ist dabei rausgekommen.
Ja, das ist bitter. Ne? Das ist eine ganz merkwürdige Dynamik, weil was wir erleben ist, dass 3 Jahrzehnte lang in einer schockierenden Konsequenz ignoriert wurde, was die Wissenschaft sagt. Und so getan wurde, als wäre die Klimakrise so ein sanierungsbedürftiges Haus. Und wenn man aber lang genug wegguckt, dann vergisst man, dass es da ist. Und sonst kann man sich auch später drum kümmern. Und jetzt ist auf einmal der Druck da, von der Straße, aus der Gesellschaft, vielleicht auch aus der Wirtschaft. Und man setzt sich zusammen und sagt, ja stimmt, die Leute wollen das jetzt ja irgendwie, da machen wir mal was. Wobei allen Beteiligten klar sein muss, unweigerlich, dass das niemals in die Richtung gehen kann, die wir brauchen. Und dann ist die Überraschung groß, wenn wir auf der Straße stehen und sagen, das ist ein Skandal. Nein, ach, und wie wagt ihr es, wir haben uns doch jetzt an was gemacht. Ja, aber wir müssen 3 Jahrzehnte aufholen. Und das ist, worum es gerade geht. Und was wir brauchen, sind Transformationen, die tatsächlich fundamental sind. Und was wir gerade aber erleben stattdessen, sind kleine Korrekturen auf einem Pfad, der aber gerade nicht der richtige ist und uns immer weiter wegführt von den Klimazielen, vom Paris-Abkommen, von einer klimagerechten Welt.
Da müssen wir gleich mal drüber reden, liebe Luisa Neubauer, wenn Sie dem mitgehen, was diese Enttäuschung, die ja eben auch da ist, wie die Generation von Fridays for Future damit umgeht und was das vielleicht für die Bewegung auch heißt. Sie bleiben unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk, Luisa Neubauer und ich bin Bärbel Schäfer. Es geht nicht ums Klima, es geht um uns Menschen und es geht um unser Überleben. Das sagt mein heutiger Gast Luisa Neubauer und argumentiert, dass eben mit dem Klimawandel auch Armut zunimmt, Flüchtlingsströme und vieles andere eben genau damit zusammenhängt, was uns und der Welt Probleme macht. Heute ist die 23-Jährige eine der Organisatoren von Fridays for Future und eben hat ihre Stimme erhoben. Sie sind, Frau Neubauer, kein Fan des neuen Klimapakets der Großen Koalition. Aber könnte man nicht auch sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung?
Nein, weil das ist nicht, wie Klimapolitik funktioniert. Im Endeffekt ist ja der globale Effort der Klimakrise im Endeffekt ein bisschen einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, okay, wir machen daraus etwas, was wir Krisenmanagement nennen können. Es ist wie ein riesengroßes, weltumspannendes Puzzle. Und jedes Land hat das eigene Puzzleteil, wofür es verantwortlich ist. Und nur wenn wir uns alle an diese Puzzleteile halten, die wir im Paris-Abkommen festgeschrieben haben, dann passt das zusammen. Was wir aber gerade machen, ist, dieses Puzzleteil außer Kraft zu nehmen, weil wir uns nicht an die eigenen Klimaziele halten.
Und nicht die Verantwortung zu übernehmen.
Genau, und das heißt, es passt nicht mehr zusammen mit all den anderen kleinen Teilen. Wenn Deutschland sich nicht an das Paris-Abkommen hält, wissentlich, aus politischer Entscheidung, also aus dem politischen Kalkül heraus, zu sagen, wir legen jetzt fest, das können wir einhalten und das nicht, das legen wir als absoluter, als Sachzwänge, ein bisschen auch in so einem merkelschen Tenor als alternativ los. Mhm. Und mehr geht
nicht.
Wir
sind in einer großen Koalition, also sie entscheidet das ja nicht alleine.
Genau, aber das ist jetzt sagen auch der Tenor, der die Koalition viel begleitet ist, zu sagen, so ja, das ging jetzt und das ging nicht. Wie man sich auch von den 2020-Zielen verabschiedet hat, man gesagt, das können wir nicht einhalten. Faktisch wäre das noch machbar gewesen, aber man hat sich dagegen entschieden, aus politischer Motivation heraus. Wenn Deutschland das macht mit dem Paris-Abkommen und darauf steuert es gerade zu, wenn wir sagen, wir haben Abkommen mitverhandelt, wir haben es demokratisch legitimiert, aber wir halten es willentlich nicht ein, dann sagen viele führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sinken die Wahrscheinlichkeiten radikal, dass andere Länder das trotzdem noch einhalten. Wenn Deutschland beweist, wie das funktionieren kann und es zeigt, damit andere Länder massivst motiviert, dann ist es ein globaler Hoffnungsschimmer, der radikal unterschätzt wird gerade. Wenn Deutschland aber sich darüber hinwegsetzt, liefert man allen anderen Ländern auf der Welt
eine Entschuldigung, es ist ein negatives Vorbild auch. Nun muss man ja sagen, Sie haben es gerade schon erwähnt, 30 Jahre ist die Zeit verstrichen und nicht gehandelt worden. Wir haben das Paris-Abkommen, wir haben die Bewegung auf der Straße. Und jetzt guckt man der Generation der Eltern und vielleicht auch der Großeltern, je nachdem wie alt man ist, wenn man auf die Straße geht, wieder in das Auge und wird enttäuscht. Was macht das mit der Bewegung in Ihren Augen, Frau Neubauer?
Ich würde da gar nicht in Anführungszeichen nur über die Bewegung sprechen, sondern über gesellschaftliche Dynamiken, die wir gerade erleben. Plan A wäre es immer gewesen, dass die Regierung einfach macht. Und mit einfach machen will ich nicht runterspielen, welcher Aufwand dahinter steht, aber sich im Zweifelsfall an die eigenen Ziele zu halten. Was auch eine Alternative ist, die man niemals anstreben sollte, die wir aber gerade erleben, ist, dass die Regierung so massivst versagt in diesem Aufgabenbereich, dass immer
die
mehr...
Die aktuelle und die davor. Man muss ja sagen, auch die SPD, auch die Grünen genau. Waren ja auch an der Macht mit, ne?
Natürlich, aber jetzt muss man ja gerade mal
wir
auf die
reden
gucken,
über die,
die
aktuelle.
Da ist. Genau, dass die so massivst ihrer Verantwortung entweichen oder sie vielleicht auch von rein aus negieren, dass immer mehr Menschen begreifen, wie ungerecht das eigentlich ist und wie unverhältnismäßig. Und das wiederum mobilisiert ganz, ganz, ganz viele Menschen, nicht nur auf den Straßen, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, wo wir immer mehr sehen, dass sich was bewegt, dass da kleine Rädchen gedreht werden. Und das ist tatsächlich ein Status quo, wo ich was Konstruktives draus erkennen kann, weil Menschen
also das
sich
gibt
ernsthaft...
Ihnen Hoffnung?
Mir gibt nicht dieses Klimapaket
nein.
Hoffnung, nicht, dass
nein,
man es
nein.
falsch versteht, aber was ich gerade erlebe, was das mit den Menschen macht, das gibt mir Hoffnung. Und dass wir eine Woche, nachdem das Klimapaket verabschiedet wurde, wieder in Berlin standen, wieder gestreikt haben, mit hunderten Leuten im strömenden Regen standen und alle diese Leute meinten, nee, wir sind immer noch da, wir geben uns nicht zufrieden, wir appellieren weiterhin. Das ist das, wo ich gerade am meisten Zuversicht draus nehme, dass wir das noch gerissen kriegen.
Die Entrüstung ist da bei den Schülern, bei den Schülerinnen, sie ist da bei den Wissenschaftlerinnen und sie hat angefangen mit Greta und über die sprechen wir gleich, Greta Thunberg. Luisa Neubauer, unser Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Wenn man derzeit über Klimapolitik nachdenkt, dann spielt eine 16-jährige Schülerin aus Schweden eine fast gleich große Rolle wie zum Beispiel der amerikanische Präsident. Die Welt spricht über Greta Thunberg und die Umweltbewegung, die sie ausgelöst hat. Die Fridays for Future. Bewegung. Luisa Neubauer hat die Bewegung nach Deutschland geholt und hat viele Zeitungsinterviews mittlerweile gegeben und viele Journalistenkollegen sprechen mittlerweile von der deutschen Greta Thunberg. Mögen Sie denn eigentlich diesen Vergleich, Frau Neubauer?
Ich habe da keine Meinung zu, glaube ich. Wenn Leuten das hilft, irgendwie sich ein Bild davon zu machen, was ich tue und wofür ich stehe, so be it.
Im Oktober 2019, wofür steht Greta? Wenn man an das Bild denkt, dieser Schülerin, die da mit dem Pappschild sitzt, also die Mauer gelehnt und das, was wir heute von ihr sehen.
Für das Akzeptieren der unbequemen Wahrheiten und das konsequente Handeln.
Ist sie darin ein Vorbild auch für Sie?
Sie inspiriert mich auf jeden Fall. Und sie hat mich auch von Anfang an inspiriert, zu streiken, zu organisieren, zu mobilisieren und vor allem dran zu bleiben.
Also die Ausdauer, die Beharrlichkeit.
Absolut. Sie lässt nicht locker. Und das in einer Welt, die einen chronisch ablenkt, ist das außergewöhnlich.
Wie ist das denn, wenn man ihr dann tatsächlich gegenübersteht?
Nett. Also, ist gut. Also, weiß ich nicht.
Sie haben sie getroffen, im Gegensatz zu viele von uns. Wir kennen sie dann vielleicht aus den Medien oder einige der Schüler und Schülerinnen, die uns jetzt zuhören, haben sie vielleicht auf einer Demo gesehen. Gibt es da nochmal ein gemeinsames, ich nenne das jetzt mal vielleicht in Anführungsstrichen, Brainstorming, neue Ziele, die man definiert? Oder bleibt Greta Thunberg für sich Greta Thunberg? Oder gibt es einen Austausch zwischen Ihnen und ihr?
Also natürlich gibt es einen Austausch und wir sind ja auch öfter zusammen gereist nach Brüssel, Paris, Wien, Hamburg. Also ich würde denken, uns verbindet vielleicht sowas wie eine Freundschaft. Mhm. Aber Greta ist auch eine sehr, weiß ich nicht, meinungsstarke Person oder sowas. Also sie macht dann ihr Ding und das ist genau richtig. Und das ist auch genau, was sie gerade so stark macht.
Sie ist ein Motor gewesen, eine Initialzündung. Aber es gibt ja jetzt nicht eine Vorlage, dass man auch immer genauso handeln muss, schablonenartig wie Greta Thunberg.
Nee, das ist ja das Spannende. Daran hinkt auch dieser deutsche Greta Thunberg-Vergleich so enorm. Als ich Greta kennengelernt habe, habe ich nicht gesagt, super, ich stelle mich jetzt mit dem Pappschild vor dem Bundestag und warte darauf, dass sich irgendwas tut, sondern habe angefangen zu mobilisieren und gesagt, okay, wie finden wir denn die Leute, mit denen wir gemeinsam dann Massen mobilisieren, die in ihrer Sichtbarkeit so einnehmend sind, dass sie nicht mehr zu übersehen sind. Und das haben wir gemeinsam gemacht, ich und natürlich viel, viel, viele andere dazu, die viel zu selten gehört und gesehen werden. Das heißt, wir haben die Idee, die Inspiration eben von Greta genommen und daraus hier in Deutschland, aber halt auch in so vielen anderen Ländern eine Bewegung initiiert, die sich auch durch Masse und durch Präsenz auf den Straßen, in den Institutionen sich Ausdruck verleiht.
Und man muss eben auch nochmal sagen, regional agieren, und das machen ja viele in der Bewegung, und trotzdem sich eben international vernetzen. Das ist eben auch ein Zeichen von Fridays for Future.
Ja, absolut. Wir machen uns wenig aus Ländergrenzen.
Ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich an meine Demos gegen Atomkraft und Waldsterben in den 80ern denke, war es eben regional. Es war an vielen Orten regional und dadurch hat es eben auch eine Aufmerksamkeit geschaffen. Aber die Internationalität ist schon enorm beeindruckend.
Ja, aber das liegt ja auch am Kern der Sache, weil die Klimakrise eben eine globale Frage ist, wo es überhaupt gar keinen Sinn machen würde, auf einmal in den nationalen Schienen zu denken, obwohl wir natürlich auch gleichzeitig immer an Regierung appellieren müssen, weil eben jede Regierung gefragt ist. Nur einerseits probieren wir, die Krise an sich anzugehen, an den Hebeln, wo sie angegangen werden muss, und das sind halt globale Ebenen. Gleichzeitig, wer steht denn hinter der Klimakrise? Das ist ja irgendwie nicht ein Zufall, dass wir in dieser Krise sind, sondern das sind auch Entscheidungen, die dahinter stehen, unter anderem von multinationalen Unternehmen, die immer weiter und immer absurdere Mengen an Geldern in die fossilen Energien reinpumpen und die natürlich auch längst über Ländergrenzen hinweg agieren. Das heißt, auch da, denke ich, muss man sich ein bisschen darauf besinnen, wer steht denn da auf der anderen Seite?
Mhm. Wir müssen gleich mal reden über das, was jeder sieht und wo trotzdem immer noch so viele erstaunt sind und sagen, was hat das eigentlich mit mir zu tun, wenn die Gletscher schmelzen oder der Meeresspiegel steigt? Die Appelle sind da, die Wissenschaftler formulieren es und trotzdem gibt es immer noch welche, die das nicht annehmen wollen. Mhm. Luisa Neubauer ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Heute sprechen wir viel über Zukunft, denn die steckt schon in der Bezeichnung der Bewegung drin. Es geht heute um Fridays for Future. Und da geht einiges in der Generation, die angeblich immer nur Fortnite spielt oder Fotos bei Instagram hochlädt. Mein heutiger Gast sorgt dafür, dass Jugendliche, dass Schüler sich eben auch politisch, gesellschaftlich einbringen. Luisa Neubauer ist nämlich eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future in unserem Land. Und sie hat mithilfe von viel Kaffee ein Buch geschrieben, vom Ende der Klimakrise. Heißt es. Sie sind, Frau Neubauer, ein Kaffee-Junkie wie ich. Wie viele Tassen am Tag sind es denn bei Ihnen? Ich lege mal 8 vor.
Wirklich?
Ja, 8 bis 10.
Das würde ich, glaube ich, nicht toppen können.
Schaffen Sie nicht?
Nee, aber als ich das Buch geschrieben habe zum Beispiel, da kam ich schon wirklich an wahnsinnige Summen heran. Ich habe das ganz viel nachts geschrieben, das Buch.
Sie haben es ja auch gepostet. Viele Liter Kaffee hat uns das Buch gekostet. Und jetzt kann man es kaufen im Buchhandel. Sind Sie stolz drauf?
Stolz ist ein großes Wort, aber ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass das jetzt in den Händen von so vielen Menschen landen kann, die ähnliche Fragen haben, wie ich sie habe, und vielleicht da einige Antworten finden.
Die Schüler und Schülerinnen, die Wissenschaftler, Alle sind auf der Straße am Freitag, ein großer Teil ist auf der Straße am Freitag. Und trotzdem setzt es die Politik nicht um. Haben Sie konkret an jemanden gedacht beim Schreiben?
Wir haben dieses Buch geschrieben mit dem Gedanken an Carla und Lena aus der 9B, die vielleicht gerade bei Fridays for Future sind oder vielleicht es auch nicht sind und sich aber fragen, was denn eigentlich diese Krise ist und ob sie jetzt Angst haben müssen. Aber wir haben auch an Menschen gedacht, die in unserem Alter sind, an Menschen, die älter sind, an Grandparents for Future, genauso wie Leute, die gar keinen Plan haben von der Klimakrise, aber denken, huch, habe ich da was verpasst oder habe ich die letzten 30 Jahre was falsch gemacht und wenn ja, was? Und an die vielen Menschen, die gerade vielleicht ein bisschen das Gefühl haben, ob man jetzt die Hoffnung verlieren müsste, auch an die haben wir gedacht und probiert, darauf Antworten zu formulieren.
Also Sie wollen viele Generationen mobilisieren.
Alle,
nicht nur die
genau
Jugend.
Alle
genau genommen. Ja. Wer lässt sich denn mobilisieren? Weil wir haben es eben noch mal angesprochen, die Erkenntnisse vieler Wissenschaftler sind ja nicht neu. Und trotzdem wurden sie über Jahrzehnte ignoriert. Jetzt haben wir die große Bewegung, wir haben jetzt den Moment der Aufmerksamkeit. Nutzen wir ihn?
Wir probieren es. Wir nutzen ihn nicht gut genug. Alle gemeinsam nicht. Das muss ja aber nicht so bleiben.
Wie holen wir die ab, die noch nicht reagieren?
Ehrlicherweise denke ich, als allererstes müsste man die abholen, die die Verantwortung am allermeisten tragen. Und das sind Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft und Finanzwelt.
Aber die haben gerade dieses Klimapaketchen verabschiedet. Wie
genau.
Kommt man an sie
ja,
ran?
Ja, aber offensichtlich haben wir sie also halt nicht genug, gut genug erreicht, sonst hätten wir ein anderes Ergebnis daraus. Ich glaube, viele Menschen geben diesem Anspruch an Fridays for Future ran, dass jetzt irgendwie unsere Aufgabe ist, noch den letzten Menschen aus den schwierigsten Verhältnissen mit auf die Straße zu nehmen. Das kann nicht die Aufgabe sein. Jeder Mensch, der sich heute auf die Straße stellen muss, um für verabschiedete Ziele einzustehen, ist einer zu viel, weil das zeigt an der Stelle schon, wo Politik anscheinend vor Verantwortung flieht. Das heißt, ich denke, die Adressaten müssen natürlich klar sein. Das müssen langfristig gesehen, müssen das die großen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dieses Landes sein. Und wenn wir als junge Menschen offensichtlich nicht laut genug sind, weil wir dann mit sowas wie einem Klimapaket konfrontiert werden und dann erwartet wird, dass wir das abfeiern, dann müssen wir über Bande spielen. Das heißt, dann brauchen wir mehr Menschen, die mit uns gemeinsam über sich selbst hinauswachsen und ihre Stimme mit in den Topf werfen. Das sind zum Beispiel Akteure aus der Wirtschaft, Akteure aus der Medienwelt, Akteure aus anderen
Gesellschaften. Regt sich denn da was oder sind die noch alle frozen?
Da bewegt sich viel mehr, glaube ich, als man das so sieht. Gerade zum Beispiel, was auch kommunale Akteure betrifft. Vor Ort, wenn man da mal hinhorcht, was da passiert. Das mag global irgendwie klein erscheinen, aber das sind in ganz vielen Lebensrealitäten, sind es Welten, die sich da gerade verändern. Das Problem ist halt, dass es gerade jetzt noch nicht genug ist. Aber wir sehen und wir erfahren gerade am eigenen Leib, was möglich ist.
Sagt die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie Vegetarierin und auf ihrer ersten Demo war sie schon mit 8. Luisa Neubauer ist ein sehr politischer, ein sehr engagierter Mensch. Sie organisiert die größte Demos von Fridays for Future, einfach aus dem Grund, weil sie nicht passiv auf der Couch sitzen bleiben wollte und sich Sorgen um unsere klimapolitische Zukunft macht. Luisa Neubauer, heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk, und Sie sagen es ganz deutlich, Ihre Generation, die Jugendlichen, die Anfang 20 sind, werden ganz klar vom Klimawandel betroffen sein.
Ja, wir sind es halt jetzt schon, ne? Aber wir verstehen das noch nicht so richtig. Die Klimakrise ist jetzt schon inmitten unserer Alltäge drin und wenn im Sommer in Berlin die Menschen an Hitze sterben oder Försterinnen und Förster, Landwirtinnen und Landwirte ihre Lebensgrundlage, ihre Existenzgrundlage an die Klimakrise verlieren, dann brauchen wir auch nicht länger das Märchen zu erzählen von einer Klimakrise, die uns nicht tangiert.
Aber ist vielleicht genau das Problem, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen, dass sie Machtverhältnisse verändern wollen und die Generation, die an der Macht ist, sagt, ja, ihr wollt über die Zukunft mitentscheiden, aber die Entscheidungsträger haben ja nicht das Gefühl, dass sie auch schon betroffen sind.
Genau, die Klimakrise ist auch eine Kommunikationskrise, weil das natürlich eine großartige Frage von unserer Wahrnehmung dieser Krise ist. Wann hören wir damit auf, zu tun, als wäre die Krise das, was man erst merkt, wenn irgendwo Inseln untergehen, und fangen an, darüber zu sprechen, dass wir heute schon diese gigantischen ökologischen Kosten auch tragen als Gesellschaft, aber halt in der ungerechtesten Art und Weise, die es überhaupt gibt. und fangen an, darüber zu reden, was wir denn tun müssen, und zwar jetzt schon, um heute diese Kosten zu minimieren. Also wir werden nächstes Jahr anfangen, Rechnungen an die EU zu zahlen, weil wir unsere Klimakrise nicht einhalten. Mhm. Aber wir zahlen auch jetzt schon diese Unsummen.
Und das heißt, das sind wir alle, die dann zahlen.
Natürlich. Mhm. Und was passiert gerade im Gesundheitssektor? Was ist denn, wenn Menschen anfangen, krank zu werden durch die Klimakrise? Und das passiert diese Tage. Also auch da braucht es einen klaren Blick und eine klare Sprache für etwas, was aber natürlich nicht leicht ist, weil wie findet man eine Sprache für eine Krise, die größer ist, als man sie sich vorstellen kann, in jedem Lebensbereich, den man uns vorstellen kann, irgendwo gerade Einzug erhält und noch nie in so einer Form da gewesen ist.
Aber was ist mit der Generation der Eltern? Was ist mit der Generation der Großeltern, die sie ja zum Teil mit verursacht haben, zum Teil auch genauso drinstecken wie die Generation der Enkelkinder oder der Kinder? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie sich verraten fühlen von den älteren Generationen?
Betrogen, würde ich das sagen. Weil ich mit der Erwartung aufgewachsen bin, dass sich ja Leute kümmern. Genauso wie meine Eltern für mich irgendwie eine Krankenversicherung abgeschlossen haben oder irgendwann gesagt haben, so funktioniert die Rente, wäre ich davon ausgegangen, dass irgendwer sich dafür verantwortlich fühlt, dass ich in einem ökologisch sicheren Umfeld erwachsen und alt werden darf.
Jetzt kümmert sich keiner oder hat sich keiner richtig gekümmert.
Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass dem nicht so ist. Dass Ziele vereinbart werden, die nicht eingehalten werden. Dass während andere sich eine Zukunft vorstellen, in der sie eine Rente beziehen, stelle ich mir eine Zukunft vor, in der Ökosysteme um mich herum kollabieren. Und diese ökologische Rechnung wurde aber noch nie beglichen. Die wurde nicht mehr offengelegt. Die wurde einfach immer und immer und immer weiter vergrößert, bis wir vor diesem riesen Berg stehen an ökologischen Kosten, an ökologischen Schäden, die nie eine zukünftige Gesellschaft jemand begleichen werden kann. Ja, das ist was, ein Betrug, ein Verrat.
Sagt Luisa Neubauer hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Dass Luisa Neubauer so engagiert ist bei Fridays for Futures, liegt auch an ihrem Elternhaus. Die Neubauers haben sich daheim schon immer viel ausgetauscht über Politik und die Nachrichten. Und Luisa schreibt darüber auch in ihrem Buch vom Ende der Klimakrise. Abendessen bei Neubauers, wie muss man sich das vorstellen? 3 Kinder und politische Debatten am Tisch?
4 Kinder.
4, Entschuldigung, an das vierte. Ich wollte keinen so unterschlagen.
Sorry, Lenny.
Sorry,
ich
Lenny.
Ja. Ja, der Gute. Ich bin die Jüngste, das heißt, da ging es schon irgendwie hoch her. Also wir haben jetzt nicht jeden Abend uns die Köpfe über die Bundespolitik kleingekloppt. Im Gegenteil, oft sind dann ja auch einfach andere Themen präsent. Aber wir haben wahnsinnig viel gesprochen und diskutiert und Gegensätze und Kontroversen ausgetragen.
Und Ihre Großmutter kommt vor im Buch.
Genau, die kommt immer sonntags.
Ja, also sonntags ist der Oma-Tag.
Sonntags kommt Frau Großmutter zum Essen. Und
die ist über 80 mittlerweile.
Genau, und die ist immer noch eine derjenigen, die allererste ist, die die Agenda setzt und uns die großen Fragen an den Kopf wirft und mit einem Fachwissen, das nicht von dieser Welt ist, erklären kann.
Was war die größte Agenda der Oma am letzten Sonntag?
Gerade jetzt natürlich ganz wieder akut Elbvertiefung, wo sie sich ganz lange gegen engagiert hat.
Könnte man auch sagen, so, ich rede jetzt mal über Sport oder St. Pauli, keine Ahnung, Fußballergebnisse.
Also ich habe auch früher Fußball gespielt, auch das gab's nie. Ich habe mich da eher gerne, glaube ich, in reingeschmissen. Auch weil diese Fragen ja so berechtigt sind und wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt und man akzeptiert, was die Implikationen von solchen scheinbar kleinen Entscheidungen sind, zum Beispiel von der Elbvertiefung, dann lässt mich das auch nicht so richtig los.
Aber sie ist, so beschreiben Sie sie auf jeden Fall in Ihrem Buch, eine Frau, die einen Weltkrieg, einen Kalten Krieg, den Mauerbau, den Mauerfall erlebt hat. Sie hat ihren Vater im Konzentrationslager verloren und hat sich lange mit der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen beschäftigt. Sie hat die erste großen Umweltkatastrophen globalen Ausmaßes mitverfolgt und engagiert sich seit Jahrzehnten in der Friedens- und Umweltpolitik. Sie haben gesagt, naja, ich zögere so ein bisschen und hadere mit Vorbildern. Aber ist die Oma eins in puncto gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen?
Na klar, also meine Großmutter, meine Mutter,
komm, wir
meine
feiern
Schwester,
die Oma.
Die großartige Frauen, mit denen ich gesegnet bin, aufgewachsen zu sein. Da fühle ich mich privilegiert, dass ich da schon viele Jahre erlebt habe, wie das denn geht, dass man politisch wird, dass man politische Entscheidungen hinterfragt. Oft fühlt sich das abstrakt an, oft fühlt es sich nach einem, die da oben und die machen und die hören nicht auf mich an. Und ich glaube, für die allermeisten Menschen tut es das immer noch. Und ich habe irgendwann gelernt, dass das so nicht funktioniert und dass man mitreden kann und im Zweifel auch mitreden muss.
Aber dieses Lernen kam eben aus der engsten Zelle erstmal, aus der Familienzelle. Da verstehe ich Sie richtig.
Ja, also ich glaube, da kam jetzt ganz viel zusammen, wie das oft so ist. natürlich dann auch irgendwie durch Freundinnen und Freunde, mit denen ich dann gemeinsam irgendwas gemacht habe, was mich halt irgendwie bewegt hat, durch ein Umfeld, was mich dann auch irgendwie hat merkwürdig sein lassen in meinen Interessen oder in meinem Engagement. Als ich so ein Teenie war, war es jetzt nicht normal, dass man das alltägliche Handeln als politisch versteht und auch mal irgendwie widerspricht, wenn es eine Sache ist, die einen gar nicht direkt irgendwie angeht, sondern eine Sache ist, die gesellschaftlich relevant ist.
Glauben Sie, dass das heute eher zum Alltag gehört, dass dann eben Schüler und Schülerinnen ihre Eltern auch herausfordern, wachrütteln und sagen, runter von der Couch?
Ja, ich meine, überall werden gerade Machtstrukturen und Hierarchien hinterfragt und hinterfragt, wer das Sagen hat und warum und was sie daraus machen. Zum Beispiel, wenn wir anfangen, das, was wir jeden Tag tun oder eben nicht tun, in ein politisches Geschehen, in vielleicht auch einen historischen Zeitpunkt einzubetten und selber wiederentdecken als politische Wesen und nicht nur als diejenigen, die vielleicht im Supermarkt eine Macht haben und politisch sein können, sondern eben auch außerhalb. Dann erleben wir, dass das irgendwie ein ganz bisschen funktioniert, dass das aufgeht, dass auf einmal Agenten neu gesetzt werden. Das ist wahnsinnig spannend und ich erlebe auch durch ganz viel Austausch und ganz viele Nachrichten und meinen Alltag, dass ganz, ganz viele junge Mädchen und Frauen, auch Jungs, gerade das irgendwie als ihre eigene Mission verstehen und wahnsinnig politisiert werden durch das, was wir machen und auf einmal mit einem neuen Selbstverständnis über politische Inhalte streiten, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe.
Und was sagt die Oma zu ihren Aktivitäten?
Die fragt mich dann auch, ob ich denn genug schlafe.
Das sind die Omas. Und die Geschwister, was sagen die? Lenny zum Beispiel?
Lenny, ich bin gespannt, wie er das Buch findet. Ich glaube, die finden das auch schon ganz gut.
Und dass die Schwester jetzt so populär geworden ist?
Meine Schwester ist schon ohnehin populär, weil die ist Clean-Air-Aktivistin. Und wenn, im Zweifel ist sie für mich ein Vorbild. Also das ist sie ohnehin. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass da Geschwister in meinem Leben sind, die mich genauso behandeln, wie sie mich immer behandelt haben, aber immer für mich Ansporn und Motivation und Inspiration sind.
Sagt die Klimaschutzaktivistin und Autorin Luisa Neubauer hier bei uns im hr3 Sonntagstalk. Die Klimaschutzaktivistin und Autorin Luisa Neubauer lässt ihr Studium gerade etwas schleifen, denn sie versucht uns mit der Friday for Future Bewegung zusammen zu motivieren, die Welt zu retten und selbst politisch aktiv zu werden. Denn wir haben heute ja viel darüber gesprochen, was die Politik versäumt hat, was sie tun muss. Aber reden wir doch mal drüber, was wir alle tun können, wo wir alle etwas achtsamer sein könnten. Was kann jeder von uns machen, um das Klima zu retten, außer vielleicht weniger Auto zu fahren und weniger Fleisch zu essen?
Ja, freitags streiken, sind alle gefragt.
Ansonsten, der Termin ist ja gesetzt.
Der 29.11. ist der nächste globale Klimastreik, Save the Date. Das ist der entscheidende Tag, wo wir sagen, Neustart Klimaschutz. Und zwar richtig laut und all diesen Frust und Entrüstung über dieses Klimapaket auf die Straße tragen. Ansonsten 1 Million Möglichkeiten gibt es. Könnte die allermeisten Menschen arbeiten, zum Beispiel in Unternehmen, wo immer die Frage offen steht, ist dieses Unternehmen eigentlich auf dem Weg, klimaneutral zu werden? Die allermeisten Menschen engagieren sich in Vereinen oder in Institutionen, wo sich auch wiederum die Frage stellt, welchen Beitrag leisten sie denn dazu, dass wir auf einer gerechten und nachhaltigen Art und Weise uns dem 1,5-Grad-Ziel nähern?
Also Umweltschutz und Nachhaltigkeit im eigenen privaten Umfeld dann tatsächlich prüfen?
Genau, und ich glaube, ganz viele Menschen wollen dann sowas hören wie, oh super, Tofu, Fahrradfahren, Bambus, Zahnbürsten. Und ich glaube an der Stelle so, jo Leute, wer das Privileg hat, ein ökologisches Leben im Konsum zu leben, go ahead, das ist toll. Und in allermeisten Fällen eine wahnsinnige Bereicherung. Das dürfen wir aber nicht verwechseln mit dem Engagement, was es eigentlich braucht.
Also Sie denken größer, Sie denken globaler, Sie denken in politischen Strukturen, in gesellschaftspolitischen Strukturen.
Ja, nein, ich glaube, es verschreckt einfach wahnsinnig schnell, wenn man sagt, oh, wir müssen alle global uns engagieren. Wo fängt man damit denn an? Was wir erzählen, was wir auch als eine Lösung oder einen Weg aufzeichnen in unserem Buch, ist eben zu sagen, es geht um die Skalierbarkeit. Wenn du in einer Kommune wohnst, in einem Dorf wohnst, in einer kleinen Gemeinde wohnst, die alleine für sich entscheidet, wir wollen nur noch regionale Produkte beziehen, ist das großartig, bleibt aber hinter dem Potenzial zurück, die so eine Entscheidung haben könnte. Wenn sich 50 Kommunen zusammentun und sagen, wir machen das alle gemeinsam, wir machen das zu einem großen Ding, was man wiederholen kann, was man kopieren kann in anderen Bereichen, dann ist das ein Aufbruch, dann ist es ein riesengroßes, bewegendes Zeichen. Und in diesen Dimensionen ermutigen wir Menschen zu denken.
Also 6,3 Millionen Hessen könnten dann schon einiges bewegen.
zum Beispiel.
Vielleicht schaffen wir beide das ja hier mit unserem Gespräch am Sonntagmorgen. Gibt es eigentlich einen Punkt, wo Sie selber sagen, da komme ich auch raus aus meiner Comfortzone? Also ich mache das jetzt, ich fahre mit dem Zug, ich besuche zum Beispiel meine Geschwister in London, aber hey, es dauert schon ganz schön lange, aber ich mache es trotzdem. Merken Sie da, ist es auch manchmal anstrengend?
Total, aber ich glaube, der größte Sprung raus aus meiner Komfortzone war der erste Streik, wo ich mich gefragt habe, ob überhaupt auch nur eine einzige Person kommt, wo ich dachte, ob es ein riesengroßes Desaster wird und da stehen nur vor Medienmenschen, die sich fragen, was ist das für ein trauriger Haufen, wo ich mich gefragt habe, wie man Menschen mobilisiert, wie man Menschen überzeugt, wiederzukommen, wie man Menschen so inspiriert, dass sie vielleicht sogar mitmachen wollen. All das hätte ich mich niemals getraut, wäre diese Krise nicht so präsent und bedrohlich und erschlagend gewesen, wie sie das nun mal für mich ist und für viele andere Menschen und im Zweifel für alle Menschen, dass ich gesagt habe, wir machen das. Ja, klar.
Sollen wir Ihren Professoren noch irgendwas sagen, weil die kriegen ja auch mit, wie aktiv sie sind und das Studium schläft ganz zum Schluss?
Ja.
Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, auch ums Studium.
Ja, sind meine Mutter auch ganz vorne mit dabei. Nee, ich fange gerade einen Master an und gebe mir sehr viel Mühe, da meine Verantwortung, meine Verpflichtung nachzukommen. Ja, im Zweifel, wer das gerade hört von meiner Uni, sind ja auch um die Ecke. Sorry, nächstes Mal bin ich bestimmt da.
Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Luisa Neubauer, danke für das Gespräch und nachzuhören wie immer auf dem Podcast. Ich bin Bärbel Schäfer. Alles Gute.
Ciao.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.